Ja, schön bei euch zu sein. Und bezogen auf das Singen, es gibt ja eine neue Verordnung in Hessen. Wir dürfen ja unverändert nicht in Innenräumen singen, aber wir dürften es draußen. Und ich habe im Moment gerade so eigentlich den Wunsch, den hatte ich vorher schon, dass ich sage, komm, lass uns alle rausgehen, weil dann könnten wir in der Anbetungszeit ganz anders mit dabei sein. Und da freue ich mich drauf, weil das wäre für mich eine echte Befreiung. Es geht um Befreiung. Marco hat ja eben schon mal gefragt, ob ich den Stock deswegen mitgebracht hätte, weil ich ansonsten nicht mehr vernünftig durch die Tür komme. Nee, deswegen nicht. Ich habe ihn auch nicht mitgebracht, um direkte Gemeindezucht zu üben, auch wenn ich das schon mal angedroht habe. Also auch dafür nicht. Ihr sitzt also in der ersten Reihe unverändert, ganz gut und sicher. Da gehe ich zumindest von aus. Und ich habe ihn auch nicht mitgebracht, weil ich gleich als nächstes wandern gehen möchte. Das Auto steht vor der Tür, ich fahre erst mal nach Hause. Also muss es etwas mit was anderem zu tun haben. Und ich weiß nicht, ich habe auch meine Wanderklamotten ausgepackt und habe gedacht, stehst du mal anders hier als sonst? Warum? Weil es zum Thema und zum Bibeltext passt. Und ich habe eben schon angedeutet, hey, für mich wieder im Gottesdienst mitsingen zu dürfen, was für eine Befreiung. Mit vielen Menschen Gottesdienst feiern zu können, was für eine Befreiung. Nicht mehr vor Geschäften stehen zu müssen und zu denken, hey, darfst du da jetzt rein oder nicht? Ein Gefühl von Befreiung. Und wir erleben ja das ganz unterschiedlich als Menschen, je nachdem, wie es uns gerade geht. Ich weiß, dass ganz viele richtig psychisch belastet sind. Da ist jetzt wirklich Ende des Energiespeichers, da muss jetzt irgendwas anders werden im eigenen Gefühl. Vielleicht ist Krankheit da, vielleicht brauchst du irgendeine andere Form von Befreiung. Und wenn Rebecca gesagt hat, wir werden heute was über Gottes Wesen lernen, dann ist es etwas, Gott befreit seine Kinder. Und der Titel, der eben schon mal weitergegeben wurde, ist so ein bisschen mehr der Untertitel, dieses paradox klingende. Wie geht denn das? Du hast ein klares Ziel und brichst doch auf ins Ungewisse. Wir gucken es uns an. Erstmal was für die Sprüche, ne? Den ersten Spruch kennt ihr. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Im wirtschaftlichen Bereich gibt es auch schon mal den schönen Spruch, der da heißt, Planung ersetzt Zufall durch Irrtum. Ja, also insofern, ich fühle mich immer gut mit einem guten Plan, stelle dann aber immer wieder fest, habe mich dann doch dabei geirrt bei dem, was ich so vorhatte, aber es ist für mich besser als Zufall. Und was macht das eigentlich so herausfordernd? Und ich habe euch eine Begrifflichkeit mitgebracht, die in der heutigen Welt wirklich so da ist, könnt ihr googeln. Wir sind unterwegs in einer VUCA-Welt. Weiß nicht, wer VUCA schon mal gehört hat, wer es quasi buchstabieren könnte. Was sagt VUCA? VUCA sagt, zum einen ist es volatil. Nächstes Fremdwort. Volatil ist auf und nieder immer wieder. Ja, also wir haben Schwankungen in Entwicklung drin. Es ist wenig Konstanz da. Immer ist irgendetwas anderes, was diese Welt bewegt. Wir Menschen hätten so gerne im Griff. Wir hätten so gerne die Kontrolle. Wir fahren ja lieber Auto, als dass wir fliegen, weil wir haben das Lenkrad in der Hand. Aber das ist eine Welt, in der viele Unsicherheiten da sind, wo wir merken, wir haben es nicht im Griff. Und wenn diese Pandemie doch für eins gut gewesen ist, um festzustellen, hey, wir haben es nicht im Griff. Ja? Wir haben es nicht im Griff. Und dann entstehen da ganz komplexe Abhängigkeiten. Ich habe früher Mathe in der Schule tatsächlich gerne gemacht, darf ich zu Hause selten erzählen. Also ich habe es gerne gemacht und habe auch das mit den linearen Gleichungen gerne gemacht. Aber immer dann, wenn es mehr als zwei Variablen in der Gleichung waren, dann war es schon schwierig. Und das ist in der heutigen Welt auch so. Da gibt es mehr als zwei Variablen und du weißt nicht, was als nächstes dabei rauskommt. Und das ist diese Komplexität, die da ist. Und jetzt noch was fürs Fremdwörterspeicher und danach versuche ich mich in Deutsch weiter zu bewegen. Dann haben wir Ambiguität. Ambiguität, das ist so das, was wir mehr kennen aus zwei Seiten einer Medaille. Wenn ich das auf die aktuelle Situation drauf gucken sollte, würde ich sagen, hey, die Inzidenzen fallen. Ich habe heute Morgen wieder drauf geguckt. Lahn-Dill-Kreis 22,9. Hammer. Nachdem wir die Deppen in Hessen waren, sind wir jetzt die Besten. In den armen Ländern der Welt haben 0,3% der Menschen bisher eine Impfung erhalten. Beides ist eine Wahrheit. Was ist denn jetzt? Ist es die Freude? Ist es das, dass man da denken muss, da musst du was machen? Und immer diese Zweiseitigkeit, wo du einmal denkst, Mensch, toll, und du drehst es rum und denkst auf der anderen Seite, Mensch, doof. Und das ist das, was unsere Welt zum jetzigen Zeitpunkt immer mehr ausmacht, ja, mit der wir irgendwie uns auseinandersetzen müssen und gucken müssen, dass wir damit klarkommen. Und kennt ihr das? Da habt ihr irgendwas Neues angefangen und denkt, boah, ey, das fängt ja gut an. Und eine Zeit lang später denkst du, und dabei hatte doch alles mal gut angefangen. Und das ist die Überleitung zu genau der Situation, Rebecca hat sie eben schon angedeutet, in der sich ein Volk Israel befindet. Mal gucken. Das Volk Israel ist nach Ägypten gegangen, freiwillig. Sie waren ein Nomadenvolk. Sie hatten eine Hungersnot. Ja, da ist ein Josef nachher derjenige gewesen, der als Statthalter beim Pharao eine super Position gehabt hat, der dafür gesorgt hat, Mensch, kommt, hier gibt's Versorgung, hier geht's uns gut. Es hatte doch alles so gut angefangen. Und dann sind sie da hingegangen mit Mann und Maus und haben sich sesshaft gemacht. Und am Anfang war alles gut. Und dann kam nach und nach die Unterdrückung. Dann haben eben diejenigen, die die Herrschaft hatten in diesem Land, die Herrschaft übernommen. Dann haben sie die Herrschaft übernommen über diese Israeliten, die da waren. Haben angefangen, sie zu unterdrücken. Und im Zeitverlauf der Jahrhunderte wurde aus der Unterdrückung eine reine Versklavung. Und nachher waren die Israeliten dafür da, Baumaterial herbeizubringen, herzustellen und dazu beizutragen, dass Ägypten funktionierte und dass es ihnen gut ging. 430 Jahre. Wie viele Generationen sind das? Könnten wir noch vor irgendeinem erzählen, der vor 430 Jahren unterwegs wäre? Und selbst wenn wir es könnten, was würde das denn uns mit uns noch machen? 430 Jahre hat auch mit mir nichts mehr zu tun. Und ich glaube, da ist eine ganz große Gefahr darin, dass man mit Zeit Identität verliert. War das noch dieses ursprüngliche Volk, was nach Ägypten gegangen ist? Bestimmt nicht mehr. Hier, da sind Generationen aufgewachsen, die kannten schon gar kein anderes Leben mehr. Die wussten schon gar nicht mehr, wie es ist, als Nomaden unterwegs zu sein. Die kriegten noch eines erzählt von einem Gott, der angeblich für dieses Volk da ist und kriegten tagüber die Hucke versohlt mit Peitschen von Ägyptern oder aber von ihren eigenen Aufsehern und sollten dann sagen, Mensch, aber unser Gott, der hat es total im Griff. Wenn dein Leben und das, was du erlebst, komplett dem widerspricht, was du erzählt bekommst, wonach richtest du dich denn aus? Und dann kommt die Ankündigung der Befreiung. Und das ist jetzt ganz toll zu lesen, also es ist meine Empfehlung, lest mal so diesen Gesamtzusammenhang, den kriegen wir jetzt hier nicht ganz hin, ne? Sonst müssten wir jetzt die ganze Zeit nur lesen. Und dann wird Mose beauftragt, er sagt, ich doch nicht, ich habe es überhaupt nicht drauf. Doch, du bist von mir auserwählt, sagt Gott, du machst das jetzt. Dann ging der hin zu dem Volk und bei der ersten Ankündigung, ihr sollt befreit werden, waren die so mit Arbeiten allen, dass sie gesagt haben, jo, komm, ist gut, geh wieder dahin, wo du hergekommen bist, wird sich eh nichts verändern. Und dann sagt Gott, doch, ich mach wirklich ernst. Und du, Mose, du gehst jetzt zu dem Pharao. Mose sagt, boah, bloß nicht, nicht zum Pharao. Ich kann doch überhaupt nicht so reden. Doch, du gehst zum Pharao und sagst, gib mein Volk frei, lass mein Volk ziehen. Let my people go. Und er hat Mose gesagt, wird nicht funktionieren. Pharao wird was dagegen haben, aber ich werde meine Macht erzeigen und werde dann auch Plagen über dieses Volk der Ägypter bringen. Ja, und dann ging es los mit der ersten Plage. Aus Wasser wurde Blut. Die Fische trieben oben auf dem Nil. Ja, alles mögliche Wasser war nicht mehr genießbar. Aus Wasser wurde Blut. Und dann, wie häufig im geistlichen Bereich, entspann ein Kampf. Dann hat der Pharao gesagt, boah ey, aus Wasser wird Blut, meine Zauberer in Ägypten, zeigt mal, ob ihr das auch könnt. Und auch die Zauberer in Ägypten konnten aus Wasser Blut machen. Und dann hat Gott gesagt, okay, zweite Plage, Frösche, überall Frösche in deinem Bett, im Futtertrog. Ja, wenn du morgens einen Brotkasten aufmachst, da werden Frösche drin sein, Mahlzeit, total klasse. Pharao wieder wettrüsten, ja, meine Zauberer, zeigt mal, könnt ihr auch Frösche machen? Ja, ging auch. Mit weiteren Plagen ging ihm die Ressource aus, seine Zauberer konnten das nicht mehr, aber sein Herz hat sich verhärtet dabei, das Herz des Pharaos. Und jetzt sind wir genau an der Stelle, 9 Klagen später, 9 Klagen sind rum. Die letzte war 3 Tage lang pure Finsternis, zappenduster, nichts ging mehr, auch das hat nichts genutzt. Und jetzt kommt die 10. Plage. Rebekka hat es eben aufgenommen. 430 Jahre waren die Ägypter dort. Ich habe mal nachgerechnet. Ich habe eine Mail geschrieben an meine Mitarbeiter, an meinen Führungskreis am 28.02.2020, weil ein Tag zuvor, am 27.02., gab es den ersten Corona-Fall im Lahn-Dill-Kreis. Und jetzt denke ich, 456 Tage, mein Gefühl, 3,5 Ewigkeiten. Im Vergleich zu 430 Jahren, nix, ist uns schon klar. Aber was hat es denn mit unserer Identität gemacht? Ich behaupte, irgendwie hat sich jeder Mensch in der Zeit verändert. Irgendwie. Was stelle ich fest? Erstens, ich würde sagen, das Sofa bei uns im Wohnzimmer hat Abnutzung für mindestens 2 Jahre erfahren. Ich habe keinen neuen Anzug kaufen müssen, aber neue Jogginghosen. Das normale Fernsehen mit X-Programm hat nicht mehr gereicht. Wir haben Netflix, wir haben Amazon Prime. Ja, wir sind in den verschiedensten Mediatheken unterwegs. Wenn wir gucken würden, wie hoch die Nutzungszeit von Smartphones oder Computern ist, wir würden feststellen, Katastrophe. Wir sehnen uns nach Gemeinschaft und ich bin zu blöd, eine Straße weiter hoch in den Ampel zu laufen, um Andi mal zu besuchen. Das habe ich ein ganzes Jahr lang nicht hingekriegt. Eine Straße weiter hochzugehen, um draußen vor dem Haus ein Schwätzchen zu halten. Und dann ist die Frage, dass wir doch nicht glauben können, dass es nichts mit uns gemacht hat. Ich glaube das nicht. Ja? Im Moment, das darf ich erzählen, weil wir gehören auch mit dazu, sprießen die Hunde in Rodenbach wie Pilz aus dem Boden. Ja? Die Leute kaufen sich Motorräder, Mopeds, Quads oder sonst irgendwas. Die Anzahl der Whirlpools steigt, die Wohnmobile werden knapp, alles Mögliche. Irgendwo haben wir ganz viel Kompensationsverhalten und passen uns einfach den Rahmendaten an. Wie angepasst muss ein Volk Israel damals gewesen sein in Ägypten nach 430 Jahren? Wie wenig eigene Identität wird noch da gewesen sein? Und genau in die Situation kommt der Bibeltext. Jahwe sagte zu Mose und Aaron, als sie noch in Ägypten waren, dieser Monat soll von jetzt an der Beginn des Jahres für euch sein. Sagt der ganzen Gemeinschaft Israels, am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie auswählen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Familie zu klein, um ein ganzes Tier zu essen, dann soll sie sich mit der Nachbarsfamilie zusammentun. Es sollen so viele Menschen von dem Lamm essen, dass es für alle reicht und nichts übrig bleibt. Es muss ein Schaf- oder Ziegenböckchen sein, einjährig und ohne Fehler. Ihr sollt es bis zum 14. des Monats gesondert halten und in der Abenddämmerung schlachten. Dann sollen sie etwas von dem Blut nehmen und es an den Türsturz und die beiden Türpfosten streichen. Das muss bei den Häusern geschehen, wo sie das Lamm essen. Das Fleisch muss am Feuer gebraten und noch in derselben Nacht zusammen mit ungesäuertem Fladenbrot und bitteren Kräutern gegessen werden. Jetzt bekommen ein paar Kleinigkeiten der Zubereitung noch, die habe ich gespart. Ihr sollt euch beim Essen beeilen und schon für die Reise angezogen sein. Sandalen tragen und den Wanderstab, Einsatz, in der Hand halten. Es ist ein Passa für Jahwe. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und jede männliche Erstgeburt bei Mensch und Vieh töten. An allen Göttern Ägyptens werde ich das Gericht vollstrecken. Ich, Jahwe. Das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, soll ein Schutzzeichen für euch sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen und der Schlag, mit dem ich das Land Ägypten treffe, wird euch nicht verderben. Dieser Tag soll für euch ein Gedenktag sein. Ihr sollt ihn als Fest für Jahwe feiern. Das gilt für euch und alle Generationen nach euch. Gedanken dazu. Wo waren wir gerade nicht? Wir waren nicht da, dass die politischen Führer oder der Anführer des Volkes Israel gesagt haben, komm, wir machen jetzt hier Revolution. Wir waren nicht da, dass die gesagt haben, kommt mal alle zusammen, wir schmieden Pläne, wie wir aus Ägypten rauskommen. Sondern wir waren da, dass Gott in seiner Souveränität sagt, ich habe euer Klagen gehört, ich habe euer Weinen gesehen, ich weiß, dass ihr gebeugte Menschen seid und ich wende mich euch jetzt zu und werde euch befreien. Es war Gottes Initiative. Auch ein Prinzip bei Gott. Es ist Gottes Initiative, es ist denn unsere Initiative, auch wenn wir als Menschen das immer glauben. Und ich glaube ja auch schon immer gerne, ich hätte Sachen irgendwie ausgelöst. Hier ist es Gottes Initiative. Und sehr spannend, er beginnt damit eine neue Zeitrechnung. Damals ist wirklich ein neuer Kalender begründet worden. Die hatten ab dem Zeitpunkt zwei Kalender. Es gab den Kalender, der irgendwie so weiterlief in der Vergangenheit. Und es gab einen neuen Kalender und der zählte die Jahre nach Passa. Und das gibt es bis heute. Das sind die Kalender, die da sind, die sich wirklich nach diesem ersten Passa ausrichten. Und dann passierte etwas und das fasziniert mich total. Zu dieser Gemeinde gehören roundabout, ich bin noch nie immer so ganz genau auf dem Stand, 120 Menschen. Und da gehören auch Freunde und Menschen dazu, die uns in der Gemeinde nahestehen. Und ich sag mal, das sind runde 200. Wir haben im Moment eine extra Teamkommunikation am Start, weil wir uns überlegen, wie erreichen wir am besten diese 200 Menschen? Wie hat das denn damals funktioniert? Das waren 2 Millionen, die nachher losgezogen sind ungefähr. In der Bibel steht 600.000 Männer, ne? Da schätzt man so viele Frauen, so viele Kinder. 2 Millionen Menschen hat man erreicht und dann ist etwas passiert, wo ich sage, boah ey, was für ein Erlebnis. Es wird uns wirklich berichtet, das ganze Volk gehorcht. Welche Diskussionen hätten wir? Bist du bekloppt? Jetzt haben wir uns so daran gewöhnt. Ja, wieso soll man so ein Ziegenböckchen oder Lamm nehmen, das auch noch vollkommen fehlerfrei ist? Dann lass uns doch erstmal das schlachten, was sowieso durch die Gegend hinkt. Essen hat damit was zu tun, dass man in Ruhe irgendwo sitzt, anschließend den Leib auf dem Sofa in die Höhe strecken kann und nichts damit irgendwie in Wanderkleidung, um im Stock unterwegs zu sein. Also ich kann mir vorstellen, ich hätte alleine bei mir in der Familie Diskussion gehabt. Ich kann mir vorstellen, in der Gemeinde hätten wir ganz viele gehabt. Aber dass 2 Millionen Menschen an der Stelle das tun, was Gott ihnen sagt, finde ich im hohen Maße bemerkenswert. Und warum eigentlich? Waren die Israeliten doch irgendwie die Besseren? Waren die besser als die Ägypter? Haben die sich besser verhalten? Waren das diejenigen, die durch ihr Verhalten es einfach verdient haben, dass Gott jetzt sagt, hey, und ihr seid's? Wenn man den Gesamtkontext liest, sieht man, nee, das ist nicht so. Die haben sich wirklich auf diese ägyptische Kultur eingelassen. Die haben wirklich in Teilen ägyptische Götter mit angebetet. Die haben die ägyptischen Traditionen und Riten übernommen. Da war nichts mit besser oder schlechter. Und auch das ist ein Prinzip von Gott. Es geht nicht darum, was du besser oder schlechter machst. Es geht darum, dass Gott dich erwählt, dass er dich beruft und dir die Möglichkeit gibt, das zu erwidern. Es geht um das Thema Glauben. Jetzt wird es tatsächlich ja blutig, ne? Also ich habe jetzt den Teil gelesen mit der Ankündigung. Die Verse danach beschäftigen sich quasi mit der Umsetzung. Gott ging wirklich in der Nacht durch Ägypten und hat alle männlichen Erstgeborenen getötet. Würde für mich schon heißen, wenn ich damals Ägypter gewesen wäre, mich hätte es dann in der Nacht schon mal hinweggerafft. Dann habe ich auch mal überlegt, welches unsere Pferde, welches unsere Hasentiere, die wir da haben. Ne? Hund hätten wir dann nur einen, ob das dann auch der Erstgeborene ist, weiß ich nicht. Also alles getötet. Das muss schon echtes Gemetzel gewesen sein. Also für mich schon Wahnsinn. Und dann habe ich gedacht, wieso denn alle Erstgeborenen und warum denn auch noch die Tiere? Zunächst mal hat es was mit Kultur zu tun. In Ägypten und in Israel gleichermaßen, da warst du als Erstgeborene Top of the Pops. Ja, da warst du derjenige, der oben gestanden hat. Da warst du derjenige, dem alles verheißen war. Da warst du derjenige, wo die Leute gesagt haben, du bist der Inbegriff und das Zeichen meiner Stärke. Und der zweite Teil, fast jede ägyptische Gottheit hatte auch ein Tierbild. Ne? Also das eine Tierbild, die hatten eine Kuh, die anderen hatten einen Stier und die anderen hatten wieder etwas anderes. Und deswegen ging es an der Stelle darum, zu sagen, eine Zukunft und die Erstgeborenen, das war der Fortbestand, das war die Sicherung der Zukunft. Ich als Gott sage, ich bin die Zukunft. Nicht das, worauf ihr euch verlasst, ist die Zukunft, sondern ich bin die Zukunft, ich bin der einzige Gott. Ihr sollt keine anderen Götter anbeten. Und deswegen zeige ich euch, dass diese Zukunft nicht mehr da ist, dass ihr diese Götter nicht mehr anbeten sollt, sondern dass ihr euch auf mich verlassen sollt. Und das, was die Israeliten machen sollten mit Schlachte ein Jungtier, durftest du damals in Ägypten gar nicht. Das war sozusagen das Auffordern zum ersten Bruch mit diesen Traditionen. Das war die Aufforderung, mach etwas, um zu zeigen, dass du gehorsam bist. Und das andere, gemeinsames Essen, ist ja was auch unserer Gemeinde durchaus in die Wiege gelegt wird. Das hat auch einen ganz handfesten Grund. Das war tatsächlich dieses, Gott hat zur Gemeinschaft gerufen, hat zu einem Essen gerufen. Und wie hat er das getan? Für mich auch total interessant. Innerhalb der Familie. Und hat dann gesagt, wenn die Familie zu klein ist, wen nimmst du mit dazu? Deine Best Buddies? Nee. Deine Nachbarn. Ja, und gerade so viele, dass Folgendes funktioniert. Esst so viel, dass jeder satt ist, aber seht zu, dass er euch nicht überfresst und soll nichts übrig bleiben. Und damit war diese Familie Keimzelle eben auch für Glauben und damit Gemeinschaft mit Gott. Und die haben alle gleichzeitig gegessen, übrigens an der Stelle, das machen die Juden bis heute. Die feiern dieses Passamahl immer noch tausende von Jahren später genau so. Und feiern es, und das ist die Bedeutung davon, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dieser Ziegenbock oder das Lamm, was an der Stelle geschlachtet wurde, ist nicht ein Opfer gewesen im Sinne von Versöhnung oder sonst irgendwas, sondern Gott sagt, feier dieses Mahl für mich. Es ist ein Gemeinschaftsmahl, es ist etwas, wo wir uns ihm weihen, uns hingeben, aber nicht, wo wir gucken, dass wir allen Mist, den wir bis hierhin gemacht haben, damit wegräumen. Jo, und dann geht's um Aufbruch. Die sollten also tatsächlich im Stehen essen, die sollten in Wanderkleidung essen, sie sollten mit dem Stock in der Hand essen. So, und jetzt fehlt mir noch was zu essen, aber ungefähr so muss es dann ausgesehen haben. Ja, also nicht ungefähr so, die hatten ihre Gewänder hochgebunden, damit sie vernünftig latschen konnten, die hatten Sandalen an, hatten auch keine Funktionskleidung von Saleva, gehe ich mal davon aus, sondern das, was damals halt üblich war, aber so ein ganz anderes Setting als normal. Und dann geht's ja los. Was nimmst du denn dann mit? Hey, du gehst auf eine Reise, wo du gesagt bekommst, gelobtes Land, irgendwie reisen wir durch die Wüsten durch. Was nimmst denn du von deinem Hausstand mit? Und wie ist das eigentlich mit den ganz jungen Familien gewesen, wo gestern das Kind zur Welt gekommen ist? Wie ist es denn mit den Älteren? Ja, ich habe jetzt gerade die Woche gelesen im Newsletter, Edmund ist im Altenheim. Jetzt müssen wir noch schnell mal vorbei in Lützeln und müssen gucken, dass wir ihn mitnehmen auf diese Reise. Und das hat ein Volk irgendwie möglich gemacht, alle mitzunehmen, alle dabei zu haben, über alle Generationen hinweg, für mich pur faszinierend. Und dann sagt Gott, so pass mal auf, das macht ihr nicht nur einmal, sondern das macht ihr von jetzt an jedes Jahr. Und warum jedes Jahr? Wenn wir von irgendwas erzählen, was im Jahr 1600 schieß mich tot passiert ist, hat das mit uns nichts mehr zu tun. Mit diesem bewussten Wiederholen wird es weitergetragen, werden Traditionen begründet und gibt es die Möglichkeit, sich in das Damalige hineinzuversetzen. Dann ist das nicht mehr nur Vergangenheit, dann ist es unsere Gegenwart. Weil ich bin nur heute hier, weil ich mein Leben von meinen Eltern habe und die haben ihr Leben davon und die haben ihr Leben letztlich davon, dass Gott ihres verschont hat und sie aus diesem Land herausgeführt hat. Wichtig noch, wenn wir jetzt in den klassischen Kontext von eben zurückkehren, ne? Corona, jetzt sind wir befreit und können dann verschiedene Sachen wahrscheinlich zukünftig wieder deutlich mehr tun. Nicht jede Befreiung ist auch eine positive Befreiung und Erlösung zum Leben. Ja, kann sein, wenn du jetzt wieder shoppen gehen kannst, dass das auch wieder falsch endet. Wenn du wieder essen gehen kannst, kann auch das wieder falsch enden. Da muss man immer gucken, gebraucht man es noch zum Guten oder irgendwie zum Doofen. Aber das, was Gott macht, wenn er zum Aufbruch ruft, dann ist es ein Aufbruch ins Leben. Und als alles das den Ägyptern von Mose und Aaron wirklich verkündet worden ist das, was passieren soll. Was haben die dann als erstes gemacht? Sie haben niedergekniet und angebetet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das in unseren Gottesdiensten tun, auf die Botschaft hin niederknien und anbeten, weil darum geht es, Gott zu begegnen, mit ihm Gemeinschaft zu haben und für ihn da zu sein. Wohin die Reise führt, wodurch sie führt, alles keine Ahnung. Aber das Ziel war klar. Das hat nämlich Gott persönlich gegeben. Da hat er gesagt, ich werde euch zu meinem Volk machen und ich werde euer Gott sein und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Zum Pharao hat er sagen lassen, lass mein Volk ziehen, sie sollen in die Wüste ziehen und sollen mir Opfer bringen, sie sollen mit mir Gemeinschaft haben. Das ist Gottes Ziel. Er sammelt seine Kinder, um mit ihnen Gemeinschaft und Beziehung zu haben. Das war das erste Passa. Wir kennen das zweite Passa. Das zweite Passa ist das, wo Jesus in Jerusalem ist, kurz bevor er gekreuzigt wird und sagt, und mich hat herzlich verlangt, ich wollte das unbedingt nochmal erleben, das hier mit euch zu feiern. Und dann verändert er die Bedeutung dieses ersten Passa und sagt, hier an der Stelle, damals, habt ihr das Lamm geschlachtet, ihr habt die Türpfosten bestrichen und seid dadurch beschützt worden. Das ist die Wortbedeutung von Passa, überspringen, vorbeigehen. Und dieses Überspringen, vorbeigehen, das wird jetzt in einer anderen Beziehung nochmal von Jesus ganz deutlich gemacht, dass er sagt, und jetzt geht es nicht mehr darum, Blut an die Türpfosten zu streichen, sondern jetzt geht es darum, um dauerhaft Beziehung möglich zu machen zwischen euch als Menschen und meinem Vater im Himmel, dass wieder Blut fließen muss, um an der Stelle gerecht und Gericht halten zu können. Und wo sind die Parallelen? Die Parallelen sind da, dass nicht die Menschen gesagt haben, da müsste jetzt mal Sohn Gottes kommen und das für uns tun. Die Parallelen sind da, dass nicht 12 Jünger gesagt haben, hey, wir wollten schon immer mal miteinander unterwegs sein. Die Parallelen sind da, dass an der Stelle kein Mensch gesagt hat, das und das muss jetzt passieren, sondern Gott hat die Initiative ergriffen und Jesus war auch in der Situation der Handelnde. Wir haben eben gesehen, beim ersten Passa wurde eine neue Zeitrechnung, wirklich ein neues Kalendarium geschaffen für die Juden. Wie zählen wir unsere Jahre? Nach Christus. Vielleicht zählen wir das jetzt zukünftig, dieses NC doppelt, nach Corona, keine Ahnung. Ja, dass wir da irgendwie auch nochmal so eine Zweitrechnung haben, weil es für uns irgendwie noch ein besonderes Erlebnis gewesen ist. Aber es ist eine neue Zeitrechnung. Für mich spannend, damals 2 Millionen Menschen sind gehorsam und sagen, jo, das machen wir. Und wenn Jesus das hier macht, ist er erstmal von allen verlassen gewesen. Was für eine Entwicklung. Und was für eine Entwicklung hat sich aus diesem Verlassensein heraus ergeben? Irgendwie was zwischen 100 und 200 Menschen in Rodenbach, die sich der Gemeinde in irgendeiner Form nah oder zugehörig fühlen. Millionen von Menschen in Deutschland, Milliarden auf der Erde, die diesem Herrn nachfolgen. Mehr als 2 Millionen sind es mittlerweile, weil Gott dieses Prinzip dort eingeführt hat. Und auch damals ging es um die Frage, und die haben die Jünger viel diskutiert, bin ich jetzt besser oder schlechter? Es wurde diskutiert und gerungen, kriege ich den besseren Platz im Himmel und du müsstest doch eigentlich den schlechteren haben. Damals war es nicht die Frage bei den Juden, beim ersten Passa, es war nicht die Frage bei Jesus und es ist heute nicht die Frage. Es geht nicht um die Frage, ob du zu gut bist. Es geht nicht um die Frage, ob du zu schlecht bist. Sondern es geht darum, dass Gott das Lebensangebot unterbreitet und du für dich sagst, jawohl, ich nehme das an oder nicht. Und wenn, kann es nur angenommen werden im Glauben. Gericht. Damals war es ein Lamm, was fehlerfrei sein sollte. Hier war Jesus das Lamm als fehlerfreier Mensch. Und ich glaube, das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, Gott lässt von seinem Gerechtigkeitsempfinden nicht ab. Ja? Der sagt nicht einfach, komm, ach ja, dann ist alles gut. Sondern Gott hat gesagt, ich kann nicht weiter dabei zusehen, dass die Menschen so auf der Erde unterwegs sind. Und wenn ich diese Schuld irgendwo vergeben will, dann muss sie irgendwo tatsächlich auch abgesessen, gesühnt werden. Und das hat Jesus an der Stelle getan. Und auch das ist ein Prinzip Gottes. Es gab Gericht in Ägypten, es gab Gericht mit Jesus und wir haben die Offenbarung, die uns sagt, irgendwann wird Jesus wiederkommen zum Gericht. Reden wir nicht so gerne drüber, sollten wir aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube, das ist ganz ernst. Todernst. Weißt du nicht, was die Ägypter damals gedacht haben? Ach, wird schon vorübergehen, wie soll er das denn machen? Schließen wir die Tür zweimal rund. Ja? Oder nageln irgendwo noch ein Brett von innen vor die Tür, da wird schon keiner reinkommen. Keine Ahnung, welche Vorgehensweisen wir als Menschen haben, um zu glauben, ach nee, wird schon. Ja? Kann ja nachher gar nicht so schlimm sein. Ich glaube, an der Stelle darf man Gott genauso ernst nehmen wie mit seiner Liebe, weil wenn er bereit ist, seinen eigenen Sohn, seinen Erstgeborenen zu töten, damit wir Leben haben können, warum sollte er es akzeptieren, wenn wir das ignorieren? Ich glaube nicht dran. Wonach hat Jesus herzlich verlangt? Das Mahl mit den Menschen nochmal zu feiern. Und ich glaube, es war nicht zuerst das Essen. Es war wirklich die Gemeinschaft. Es war diese kleine Gruppe von Menschen. Es war dieses Prinzip, was er aufgerichtet hat von Jüngerschaft, um das eben als Keimzelle zu haben, damit tatsächlich dauerhaft Gemeinschaft mit Jesus und Gott möglich ist. Wie war es damals mit dem Aufbruch? Wir haben es eben gehört. Man sagt, er war ein Gammler, ja, und er rief raue Männer ins Gefolge, die er auf der Straße fand. Die haben ja nicht irgendwo an der Bushalte gestanden und haben gesagt, hier fährt jetzt gleich ein, ja, die Linie Jesus 04, ja, und mit der kannst du unterwegs sein. Sondern er hat gesagt, hey, folge du mir nach. Und dann ging es darum, in dem Moment mit ihm aufzubrechen. Haben die eine Ahnung gehabt, wohin? Nö. Wie viele Fragen hätte ich gestellt? Eine ganze Latte. Wäre ich mitgegangen? Keine Ahnung. Ja, aber auch das ist ein Prinzip an der Stelle, ein Aufbruch. Und insbesondere in dieser Situation, zweites Passamal, grünen Donnerstag, ja, eins vor Karfreitag, Aufbruch ins Ungewisse für die Jünger. Was ist denn, wenn Jesus nicht mehr da ist? Sie haben es ja erstmal überhaupt nicht kapiert. Das mussten sie für sich erst rausfinden, was das bedeutet, dort unterwegs zu sein. Aber das Ziel war klar. Das Ziel war das, wo Jesus gesagt hat, ich bin der Weg. Ein Leben mit mir und für mich und für Gott. Also ich glaube nicht, dass wir schon mal Passa hier in der Gemeinde gefeiert haben. Siegfried weiß vielleicht, ob wir Passa schon mal gefeiert haben. Nö, hat mit uns auch erstmal, doch, haben wir schon gemacht?
Ja, bisschen abgefahren.
Bisschen abgefahren? Okay, ne? Dann sage ich auch erstmal dem Kunden nach, das war ja tatsächlich für diesen alten Bund, der da ist und wir können Prinzipien daraus lernen. Da, wo Jesus uns gesagt hat, hey, mach das. Das ist genau dieses Abendmahl. Das ist damit begründet worden. Und warum ist es damit begründet worden? Weil es uns immer wieder die Gelegenheit gibt, in die Vergangenheit zu gehen und unsere Gegenwart mit dieser Vergangenheit in eine Übereinstimmung zu bringen und daran immer wieder festzustellen, wie toll es ist, mit Gott unterwegs zu sein. Und ich glaube, jeder, der es gemacht hat und jeder, der schon häufiger Abendmahl gefeiert hat, wird diese Momente dabei kennen. Mir geht das so, manchmal feierst du Abendmahl und feierst Abendmahl. Und manchmal ist das etwas, dann ist es für mich etwas ganz Besonderes, wo ich merke, da ist jetzt wirklich Kraft drin. Das spendet Identität, das spendet Lebenskraft. Und das ist genau das, was Gott damit will. Erstes Passa, zweites Passa. Gibt es ein drittes? Naja, wir haben auf jeden Fall eines, wir haben eine Offenbarung. Und in der Offenbarung steht drin, ich komme bald. Das ist das, wo eine Christenheit jetzt seit 2000 Jahren drauf wartet, dass dieses ich komme bald sich in irgendeiner Form materialisiert, dass es passiert. Eines ist mal ganz sicher, wir sind jetzt schon näher dran als letztes Jahr, aber wie nah wir dran sind, das wissen wir nicht. Das versucht die Menschheit ja schon lange rauszufinden. Wenn wir also unterwegs sind zwischen diesem zweiten Passa und der Wiederkunft unseres Herrn, dann ist ja die Frage, in was sind wir gerade unterwegs? Und ohne zu sagen, dass Corona eine Plage Gottes war, keine Ahnung, Dummheit der Menschen, irgendwie Evolution, keine Ahnung alles und was von Gott kommt oder was nicht von Gott kommt, aber wir schlagen uns durch diese Welt. durch diese VUCA-Welt in der ein oder anderen immer wieder aufkommenden und von uns wahrgenommenen Plage. Was ist bei dem Pharao passiert? Als Mose anfänglich bei ihm war und gesagt hat, hey, Gott sagt, lass mein Volk ziehen, sie sollen mir in der Wüste Opfer darbringen. Da hat er gesagt, vergiss es, das Volk soll mir dienen. Als die 10. Plage rum war, hat der Pharao gesagt, geht und dient Gott. Und ich glaube, dass das ein Auftrag von uns ist, einmal für uns persönlich als Kinder Gottes, aber auch in dieser Welt. Geht und dient Gott. Auch wieder der Pharao. Als Mose gekommen ist und hat gesagt, hier, mein Gott sagt, da hat Pharao gesagt, hä, wer ist das denn? Kenn ich den? Hat er sich bei mir vorgestellt? Nö, habe ich nichts mit zu tun, kannst du knicken. Am Schluss, als er gesagt hat, geht und dient eurem Gott, hat er gesagt, und er wirkt einen Segen für mich. Und diese Veränderung von Menschen zu begleiten und selbst zu durchleben, ist für mich eine deutliche Aufgabe, die genau in dieser Zeit jetzt dran ist. Jetzt musst du nicht nach Hause gehen und gucken, ob du doch noch ein Lamm oder einen Ziegenbock zu Hause findest, den du schlachten könntest, um Türpfosten zu bestreichen. Also es ist ein bisschen leichter, mag sich auch ein bisschen komisch anhören, aber das ist genau das Angebot, was in Jesus drin ist. Mit seinem Blut quasi die Türen deines Herzens zu bestreichen, um diesen Schutz zu erfahren, diese Annahme zu erfahren und dieses Leben zu erfahren, was da drin steckt. Jo, und am Ende bleibt festzuhalten, Gottes Volk ist ein Volk auf dem Weg. Und die Frage ist, sind wir gerade auf dem Weg? Haben wir genug Couchzeit hinter uns? Sollten wir vielleicht das eine oder andere Abo, was wir abonniert haben, um uns die Abende zu verbringen, dann doch wieder mal eher abgewöhnen? Tun wir im Moment auf der Couch gerade das, was Gott will? Also ich glaube mal nicht. Ich kann euch ziemlich genau sagen, wie die Inzidenzen der letzten Woche verlaufen, aber ich kann euch nicht sagen, welche Sprüche in der Bibellese dran gewesen sind. Traurig aber wahr. Das ist die Frage, was uns beschäftigt. Wir sind ein Volk auf dem Weg und das ist der Eindruck, den wir auch als Gemeindeleitung tatsächlich haben. Wir glauben, dass jetzt Folgendes an der Zeit ist. Und das haben wir versucht, über Newsletter schon rüberzubringen, auch in der letztwöchigen Gemeindemitgliederversammlung rüberzubringen. Wir glauben, dass wir jetzt an so einem Aufbruchpunkt stehen. Und Aufbruch fängt bei Gott ja offensichtlich mit dem Prinzip an, kommt mal alle zusammen, lasst uns essen und Gemeinschaft miteinander haben. Ja? Das ist ein Prinzip. Und das ist das, was wir in den nächsten Wochen und Monaten machen wollen. Wir haben auf jeden Fall ein Datum schon fix, das ist der 12.9. Da machen wir nämlich ein großes Gemeindefest. Und wenn vorher schon was geht, machen wir auch vorher noch was. Wir wollen zusammenkommen, ohne Jogginghosen, lasst die Smartphones zu Hause, schaltet die Computer ab, bestellt die Abos ab und irgendetwas und lasst uns zusammenkommen wieder als Gemeinde, um die Identität von Gemeinde neu zu entdecken, fortzuentwickeln, daraus was zu machen. Beim ersten Passa war es so, dass Familie Keimzelle gewesen ist. Beim zweiten Passa war es so, dass Jüngerschaft Keimzelle für Glauben gewesen ist. Manuel hat beim letzten Mal gesagt, dass je größer Gemeinde wird, umso kleiner muss sie werden. Was meint sie damit? Wir brauchen das, einander zu ermutigen. Wir brauchen das, miteinander in der Bibel zu lesen. Wir brauchen das, miteinander zu beten. Wir brauchen es, uns einander zu fördern, auf dem Lebensweg, um uns zu entwickeln, auch im Glauben. Das Ganze kann ein Stück weit im Gottesdienst passieren, aber manche Attribute davon nur noch kaum. Und deswegen brauchen wir kleine Gruppen in der Gemeinde. Wir brauchen Jüngerschaften. Das ist auch die Begründung dafür, warum ihr in der letzten Zeit so viel zum Thema Jüngerschaft abbekommen habt, gefühlt. Ja? Weil es ganz bewusst dieses zweite Prinzip ist. Das eine ist, habt Gemeinschaft. Und das zweite Prinzip ist, ermutigt einander, seid miteinander unterwegs, mit Gott im Gebet und füreinander. Und genau diese zwei Prinzipien, die wollen wir jetzt wieder leben. Und damit schwimmen wir schwäbisch. Ne? Ich habe gemerkt, die Schwaben schwimmen so, alles zu mir. Angenommen, ausgenommen, anwesend, ausgenommen oder so. Böse, voll dis, würde meine Tochter sagen. Ich fühle mich diskriminiert, genau. Aber das wollen wir nicht nur so machen, weil das ist schon diese Sammelbewegung. Hey, kommt wieder rein. Ihr, die ihr zu Hause seid, es gibt wieder Möglichkeiten, am Gottesdienst teilzunehmen. Ich gehe davon aus, mit den Inzidenzen, die wir haben, haben wir ratzfatz die Möglichkeit, hier auch wieder Gottesdienste deutlich größer zu feiern, als es jetzt der Fall ist. Kommt wieder, macht es nicht nur von zu Hause aus, sondern kommt wieder und habt dieses Gefühl von Gemeinschaft und lasst uns miteinander auf den Weg machen. Das ist schon dieses kommt wieder rein. Aber nicht, um drin zu bleiben, sondern um rauszugehen. Weil das ist die Bewegung des Volkes zu jeder Zeit gewesen. Du wirst reingeholt, um ausgesandt zu werden. Und das wollen wir sein. Wir wollen eine Gemeinde sein, die an der Stelle im Umfeld unterwegs ist. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Menschen hilft, ihnen mit Kopf, Herz und Hand wirklich begegnet. Und wir wollen sendende Gemeinde sein. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Bibeltext verbunden mit dem, was an Ostern passiert ist, schon genau dieses Signal, eine Stelle, an der wir zum jetzigen Zeitpunkt auch als Gemeinde stehen. Kommt rein, lasst uns einander fit machen und lasst uns auf den Weg gehen. Also insofern, Jogginghose in den Schrank, brauchen wir jetzt nur noch irgendwie manchmal am Wochenende und abends vielleicht. Aber ansonsten mal wieder mehr die Wanderhose anziehen, den Stock in die Hand nehmen und losgehen. Und dieses Losgehen, das ist auf dem Weg sein. Und das ist ein bewusstes auf dem Weg sein zwischen dem zweiten Passa und der Wiederkunft. Es ist ein Unterwegssein mit einem klaren Ziel. Wir haben das klare Ziel in Richtung ewiges Leben, ewige Gemeinschaft, ewiges Zusammensein mit Gott und mit Jesus. Wir dürfen dieses Bewusstsein haben, am Ende, ob es ägyptische Zauberer sind, ob es der Teufel ist oder sonst was. Sie mögen mit dem einen oder anderen eine Zeit lang in der Wirkung vermeintlich mithalten können. Aber am Ende wird unser Gott immer größer sein. Die Reaktion auf das sollte das sein, was im Volk Israel damals passiert ist. Niederknien und anbeten in Dankbarkeit, was wir da für Möglichkeiten haben. Unterwegs in Freiheit. Keine Sklaven mehr, keine Knechte mehr. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, unterwegs in Freiheit. Und genau in dieser Bandbreite zu wissen, wir sind erlöst. Da kann nichts mehr schiefgehen. Wir sind aber auch beauftragt, nur sitzen bleiben ist nicht. Und das in dem durchgängigen Bewusstsein, gerettet zu sein und dafür nichts mehr tun zu müssen. Und das wünsche ich euch, dass ihr in dem Sinne unterwegs seid, dass ihr euch vielleicht jetzt nach heute wieder ein Stück weit mehr für euch auf den Weg macht und guckt, was hat das in den letzten anderthalb Jahren mit euch gemacht, was hat es an Veränderungen gegeben und wo ist es jetzt vielleicht auch ganz bewusst an der Zeit, wieder in eine persönliche Veränderung einzutreten. Gottes Segen dazu. Amen.